Ich bin, wie die meisten Menschen wahrscheinlich, eingesponnen in Netzwerke. Ich bin bei LinkedIn, im Elternchat des Fußballvereins oder in meinem Journalistenverband. Manche dieser Netzwerke inspirieren mich, andere sind eher Mittel zum Zweck. In dieser Podcast-Folge geht es um eine besondere Art des Netzwerkes, und zwar um Innovationsnetzwerke in der öffentlichen Verwaltung. Hier sollen nicht nur Kontakte geknüpft werden, sondern auch neue Prozesse oder Dienstleistungen entwickelt werden, und es geht um Wissensaustausch. Was erfolgreiche Innovationsnetzwerke ausmacht, darüber sprechen wir heute hier bei Restart Digital. Mein Name ist Franziska Walser und bei mir im Studio sind Liadon Sage, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum öffentliche IT mit den Themenschwerpunkten innovativer Staat und digitale Partizipation. Hallo Liadon.
Hallo Franziska.
Und Dr. Mike Weber, Trendforscher und stellvertretender Leiter des ÖFIT. Hallo Mike.
Hallo Franziska.
Erzählt mal ihr zwei, in welchen Netzwerken seid ihr denn und wie profitiert ihr von Netzwerken?
Wenn ihr mich das vor ein paar Wochen gefragt hättet, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Netzwerke ich doch überhaupt gar nicht. Jetzt hat Liadon für uns dankenswerterweise mal zusammengestellt, mit wem wir alles zusammenarbeiten vom Kompetenzzentrum öffentlicher IT. Und da ist ein wahnsinnig großes Bild bei rausgekommen. Also wir arbeiten intensivst und mit Organisationen aus allen Gesellschaftsbereichen zusammen. Also Forschung natürlich klassischerweise, öffentlicher Sektor, aber auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Das hat mir gezeigt, wie intensiv wir tatsächlich schon als Organisation vernetzt sind und dann natürlich auch in bestimmten eher formalisierteren Formen in anderen Netzwerken zusammenarbeiten.
Okay, also das heißt, du bist eingebunden, aber du bist jetzt nicht irgendwo, wo du einen Mitgliedsantrag ausfüllen musstest und regelmäßig zu Treffen gehst oder sowas. Also die Art von Netzwerk nicht.
Mitgliedsanträgen, ich persönlich vereinzelt. Das ist ja das Schöne an Netzwerken, das ist immer so unterschiedlich. Mhm. Ne? Mal ist es sehr formal und die meisten sind ja offen, zeichnen sich ja gerade durch diese Nichtformalisierung aus. Und ja, in der Tat, wenn es darum geht, formale Mitgliedsanträge, wäre dienstlich wahrscheinlich auch ein größerer Verwaltungsakt bei Fraunhofer. Müssen wir das bringen? Nein. aber das eher nicht. Aber natürlich dann einfach bei irgendwelchen Informationsveranstaltungen, zu denen man sich regelmäßig anmelden kann, da ist man ja schon halb im Netzwerk drin.
Ja, das stimmt. Wie ist bei dir, Lieder?
Ja, ich würde auch mich da anschließen. Ich denke, bei den meisten Netzwerken in der Verwaltung ist es eher eine Ausnahme, dass man formalisierte Anträge stellen muss. Und ich bin zum Beispiel, also bei einigen, man kann so sich immer wieder reinschnuppern eigentlich in verschiedene Verwaltungsnetzwerke. Zum Beispiel die Next-Communities sind besonders niedrigschwellig, würde ich sagen. Da gibt es auch zum Beispiel ein Women at Next, die ich ganz spannend finde immer. Und ja, also auch zum Beispiel die Piazza-Konferenz hatten wir auch letztens bei ÖFIT gemeinsam mit unseren Partnern beim Next-Netzwerk, bei der Gesellschaft für Informatik und mit der Open Knowledge Foundation veranstaltet. Und das ist auch immer so ein besonderes Format tatsächlich, das Leute aus Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenbringen soll. Und genau, also warum ich dann teilnehme immer so, also wie du gefragt hast, ich finde, für mich gibt es immer so wirklich Mehrwert dabei zu sein und so neue Ideen zu hören, die vielleicht noch nicht bei mir angekommen waren, sondern ein bisschen Inspiration für die Arbeit zu bekommen und auch sich einfach ja beruflich zu vernetzen. Vor allem als junge Frau, also auch relativ neu in diesem Feld, würde ich sagen, also Digitalisierung des öffentlichen Sektors, dann ja, es gibt auch wirklich eine gute Auswahl. Also ich glaube, ja, das Next-Netzwerk hatte eine Liste zusammengestellt, da dabei waren 76 Netzwerke.
Da habe ich gestaunt, genau, das habe ich gelesen in dem White Paper, dass es 76 Netzwerke sind. Das ist schon fast ein bisschen Qual der Wahl. Wie schätzt ihr es denn ein? Es gab ja auch so ein bisschen polemisch den Vorwurf des Netzwerkgewirrs. Also sind es vielleicht sogar schon fast zu viele Netzwerke, um den Überblick zu behalten?
Es kann manchmal, ja, wie du sagst, Qual der Wahl sein. Also für Verwaltungsmitarbeitende, vor allem mit wahrscheinlich weniger Zeitressourcen, da muss man sich tatsächlich entscheiden. Aber ich würde sagen, die meisten Netzwerke haben auch einen klaren thematischen Schwerpunkt. Mhm. Und entsprechend kann man sich halt entscheiden, wo bringt es mir etwas, also dabei zu sein, und wo brauche ich vielleicht ein bisschen Unterstützung bei der Lösung einer Herausforderung, die ich gerade habe. Genau, kann man sich entscheiden natürlich. Aber natürlich gibt es auch so ein bisschen Kritik, dass man vielleicht einige Netzwerke doch ein bisschen zusammenstellen oder quasi ein bisschen, ja, dass es doch ein bisschen mehr Konstellation braucht oder ein bisschen mehr Zusammenführung einiger Netzwerke.
Ja.
Wobei es ja eigentlich faszinierend ist. Ne? Da spricht man immer von Netzwerkeffekten, das ist alles zum größeren Netzwerk konvergiert. Und offenbar funktioniert das in der Verwaltung nicht so ganz hundertprozentig. Aber ich würde das auch so sehen, dass in erster Linie thematisch getrieben ist.
Ja, und wie, zum Beispiel Beispiele, also jetzt für, ich weiß, es gibt für die Vergabe zum Beispiel ein Netzwerk einzeln. Also was wären so Beispiele für so sehr spezifische Netzwerke, die es da gibt?
Lustigerweise gab es für den Bereich Beschaffung, Einkauf, öffentlicher Einkauf ja tatsächlich zwei Netzwerke.
Ach so,
Und da hat sich dann eins, sagen wir, neu fokussiert, neu ausgerichtet. Und das ist dann ja auch, wenn man so will, ein guter Marktmechanismus, wenn sich eins von den beiden durchsetzt, dann würde ich jetzt mal so interpretieren.
Ja. Und was ist aus eurer Sicht, was braucht ein gutes Netzwerk, um zu funktionieren? Also wir haben schon gesagt, jetzt klarer Fokus ist was, was gut ist. Was braucht's noch?
Die große Herausforderung, so ganz allgemein und auf einer hohen Überflughöhe, die große Herausforderung bei Netzwerken ist ja immer, ich muss irgendwas investieren und das, was ich zurückkriege, ist nicht so eindeutig. Mhm. Also wenn ich irgendwas einkaufe, dann kriege ich das Produkt zurück oder die Dienstleistung oder was auch immer, dann ist die Gegenleistung immer vollkommen klar. Das ist bei Netzwerken nicht immer so eindeutig. Also es kann natürlich sein, dass ich irgendwie zum Netzwerktreffen gehe und völlig beseelt bin und denke, oh toll, da muss ich immer wieder hin. Vielleicht dann doch eher die Ausnahme. Also ich muss investieren und weiß noch nicht so ganz genau, was ich dabei rauskriege.
Also ich investiere Zeit, ich investiere vielleicht auch Aufwand in, ich fuchs mich da ein in die Online-Foren oder ne, die haben ja auch ganz verschiedene Plattformen, diese Netzwerke. Das ist mein Invest sozusagen.
Genau. In erster Linie Zeit. Oder wenn ich meinen Impuls gebe, dann natürlich noch ein bisschen mehr Zeit und inhaltliche Arbeit, die ich da leisten muss. Ja, und dementsprechend ist es häufig so, dass Netzwerke dann, früher hätte man gesagt, einen Kümmerer brauchen. Also irgendetwas, entweder eine Organisation, die es trägt, oder aber jemand, der ganz gezielt dann auch für die Sache brennt und es vorantreibt. Mhm. Das ist immer sehr hilfreich, um dann auch so ein bisschen so diese kritische Phase, kriege ich jetzt das zurück, was ich investiert habe, so ein bisschen zu überbrücken.
Ah, ist spannend. Okay, und dann diese Kümmerer würden dann sowas sagen, wie zum Beispiel bei unserem nächsten Treffen geht es um, mag mal jemand einen Impuls dazu schreiben? Also weil man sonst einfach so reinrutscht in dieses Stammtischartige, dann alle sind da und was machen wir jetzt sozusagen? Es ist also jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ist es so?
Ja, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass es auch eine Erkenntnis aus unserer Studie jetzt, dass es auf jeden Fall so eine starke Themensetzung braucht in dem Netzwerk. Es braucht auch eine inhaltliche Gestaltung und das erfolgt meistens in den meisten Netzwerken oder jedenfalls die, bei denen, die wir untersucht haben, auch durch die koordinierende Organisation, dass jemand wirklich so quasi sich darum kümmert, ja, ein Programm zu befüllen oder auch so ein bisschen die Impulse von außen vielleicht zu suchen oder eben von innerhalb des Netzwerks. Das ist natürlich auch möglich, aber genau, dass die Leute dann reinkommen und nicht erstmal da leer, also quasi ohne Programm da oder ohne Themen zum Beispiel, wenn man eben Kleingruppen arbeiten oder Speed-Dating macht zum Beispiel, dass es auch ganz konkrete Themen gibt, weil sonst, ja, kann es auch ins Leere oder können viele Leute verloren gehen auf jeden Fall. Genau, und aber das kann natürlich auch so auch stärker vielleicht durch die Teilnehmenden erfolgen, auch dass die wirklich auch Impulse selbst mitbringen und Ideen und sagen, ja, das könnte ich als Best Practice zum Beispiel mit der Gruppe teilen oder genau, also dass man auch auf jeden Fall als Koordinator, also Koordinator oder Koordinatorin, stärker vielleicht Impulse von den Teilnehmenden sucht.
Dass die wirklich auch in eine Aktivität kommen und dazu beitragen und eben mehr als nur, ich bin hier, ich opfer meine Zeit, sondern vielleicht auch, ich gebe euch Input.
Genau.
Dass die in so eine Haltung mehr kommen.
Dass sie sich auch sehen, also dass Teilnehmende sich auch sehen dann als Mitgestalter des Netzwerks und nicht nur als passive irgendwie Beobachter oder so, dass die Wissen mitnehmen, aber vielleicht, also damit es wirklich anschlussnah ist, also quasi praxisnah für die Teilnehmenden ist. Also damit dann müssen sie halt auch ein bisschen was einbringen.
Ja. Kann sich auch tot kümmern, ja.
Und wie ist so eure Erfahrung mit online versus offline? Also hat sich natürlich durch Corona zuletzt auch viel online verlagert, aber braucht es Präsenztreffen für ein funktionierendes Netzwerk oder muss gar nicht?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also es geht natürlich sehr, sehr viel online und gerade auch dadurch, dass wir, also hier unser Format Piazza zum Beispiel, machen wir ganz bewusst online, um die Teilnahmeschwelle möglichst niedrig zu halten. Das ist natürlich, gerade wenn man ortsverteilte Netzwerke hat oder das in den Arbeitsalltag integrieren möchte, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also deswegen würde ich sagen, Standard ist es mittlerweile online. Es kann natürlich nicht schaden, je nachdem auch wieder, wenn man ein konkretes Ziel hat, ein konkretes Projekt bearbeiten möchte, dann ist es natürlich immer sehr, sehr hilfreich, wenn man sich auch mal persönlich sieht und dann trifft. Also ich würde sagen, je nach Art des Netzwerkes kann sich die Mischung unterscheiden, aber primat eindeutig online mittlerweile.
Könnt ihr mal kurz zu dem Piazza, das hattet ihr jetzt zweimal schon erwähnt, was genau passiert da?
Genau, also das ist so ein Workshop-Konferenz. Wir machen dann jedes Jahr, also tatsächlich jetzt hat es im November stattgefunden zum 5. Mal und da gibt es immer mehrere Parallel-Workshops. Wir machen quasi ein offenes Verfahren, also genau, dass Personen aus Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft vor allem Workshop-Ideen einreichen können. Und dann machen wir ein Auswahlverfahren und gemeinsam in diesem Trägerkreis, die Partner hatte ich vorhin bereits erwähnt, und suchen wir dann quasi die aktuellsten oder die vielversprechendsten Konzepte aus. Und dann begleiten wir dann diese Organisationen in den drei Sektoren und genau, setzen dann die Workshops technisch um. Wie Mike meinte, das findet seit 5 Jahren tatsächlich digital statt, auch weil eine Erkenntnis aus den letzten Jahren ist, dass viele Verwaltungen aus Kommunen auch ganz oft
dabei
sind.
Klar, und es ist einfach sehr dezentral, ne? Und man hat dann viel Anreise, wenn man das machen würde vor Ort.
Genau, es wäre fast unmöglich, jetzt das Konzept so umzusetzen, wenn wir es wirklich vor Ort, also wir haben natürlich auch überlegt, also hybrid zu machen oder so, aber schließlich hat sich das digitale Format im Falle der Piazza gut bewährt.
Mhm. Jetzt ist das White Paper, was uns zu diesem Podcast inspiriert hat, was du geschrieben hast, Liadon. Da geht's um Innovationsnetzwerke. Wie unterscheidet sich denn ein Innovationsnetzwerk von einem, weiß ich nicht, allgemeinen Netzwerk? Also was macht das aus sozusagen, ne? Warum steht da Innovation davor?
Ja, das ist tatsächlich die Schlüsselfrage, genau. Ja, also Netzwerke haben wir jetzt besprochen, haben wir festgestellt, sind ja sehr wichtig in der Verwaltung. Aber sie sollen ja mehr als nur eine Plattform sein für den informellen Austausch. Also mit dem Begriff Innovationsnetzwerk wollen wir wirklich einen Schwerpunkt darauf legen, dass diese Netzwerke auch als strategisches Instrument genutzt werden können von der Verwaltung, gerade um wirklich so ihre Handlungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit zu sichern und weiterzuentwickeln. Also es war auch ein bisschen ein Prozess jetzt im Laufe der Studie. Es geht wirklich nicht nur darum, Produkte oder so zu
was ja das Erste ist, was man bei Innovation denkt, ne? Dass da wirklich neue Anwendungen bei rumkommen. Ja. Aber es ist breiter gedacht.
Es ist auf jeden Fall breiter gedacht. Ja, Innovation in diesem Kontext, also gerade im Kontext des öffentlichen Sektors, kann ja, wie du bereits eingangs erwähnt hast, Dienstleistungen bedeuten, also quasi Verfahren, neue oder verbesserte Verfahren, Produkte, auch Maßnahmen, die öffentlichen Mehrwert schaffen. Das kann ja einiges umfassen auf jeden Fall. Und wir haben bewusst auch diese Definition um den Wissenstransfer ergänzt für die Studie, weil wir eben auch anerkennen, dass Wissen und Wissenstransfer sehr wichtig ist für Netzwerke in der öffentlichen Verwaltung.
Und es gibt aber schon, also diese Netzwerke, diese 76, über die wir gesprochen haben, ein Teil davon ist auch schon Innovationsnetzwerke, würdet ihr sagen, ne? Also die gibt es schon, die müssen nicht neu erfunden werden.
Nein, die klassifizieren sich vielleicht nicht selber als Innovationsnetzwerk, deswegen der Begriff erscheint vielleicht ein bisschen neu, aber ist tatsächlich schon bekannt in der Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel auch den Begriff Public Service Innovation Networks, international, also quasi Innovationsnetzwerke für öffentliche Dienstleistungen, die dann besonders innovativ gestaltet werden sollen. Wir hatten dann auch in den Interviews mit den Netzwerkkoordinatorinnen gefragt, ja, und seht ihr euch eigentlich als Innovationsnetzwerke? Und für die meisten war das eine neue Frage, die sich vielleicht noch nicht gestellt hatten, aber die Antwort war dann meistens, ja, wir sind eigentlich innovativ. Also wir haben unsere Methoden oder unsere Ansätze oder letztendlich auch die Ergebnisse, die wir erzielen, sind quasi fallen unter diesem Begriff.
Und Mike, vielleicht, warum ist es wichtig, das so neu zu definieren und zu sagen, da findet Innovation statt? Geht es da auch darum, dass die Verwaltungen dann quasi ihre Leute freistellen zum Beispiel, um da teilzunehmen? Also geht es darum, diesen Stellenwert ein bisschen höher zu hängen?
Das ist ja quasi in der Wirkung nach hinten raus für die Organisation ein ganz wichtiger Aspekt, die auch die Möglichkeiten zu geben, dass sich die Leute daran beteiligen können. Ich möchte nochmal von der anderen Seite kommen, von der Innovationsseite. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, Innovationen entstehen an Grenzen. Also sprich, wenn man in seiner Organisation hockt, zusammenhockt, dann ist es unheimlich schwierig, neue Ideen, und funktioniert auch, sind ja auch ein kreativer Verein, aber es ist relativ schwieriger, neue Ideen zu produzieren. Und es ist viel leichter, mal über den Tellerrand zu gucken und da mal zu gucken, wie machen es denn die anderen? Und dadurch Ideen für Innovationen zu bekommen. Und das ist natürlich die klassische Funktion eines Netzwerkes, über den Tellerrand zu gucken, ob das jetzt eine ähnliche Organisation ist, die nur woanders was Ähnliches macht, oder auch eine ganz andere Organisation, die ganz anders aufgestellt ist. Und daraus zu lernen, also klassischerweise Agilität, haben wir ja auch ein Beispiel in der Studie drin. Das ist so ein Punkt, der auch organisationsübergreifend sehr gut adaptierbar und übernehmbar ist. Deswegen ist dieses Innovative im Netzwerk schon so halb mit drin, Triathlon ja
dadurch,
gerade
dass
schon
es
gesagt.
Eben diese Grenzen überschreitet.
Genau, genau. Und jetzt halt nochmal den besonderen Fokus darauf zu lenken, naja, was kommt denn auch an Innovativen hinten raus bei diesen Netzwerken? Das ist, glaube ich, auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade auch für die Netzwerke nochmal ein schöner Lerneffekt, dass sie sehen, ja, es passiert tatsächlich was und da kommt tatsächlich was hinten
wir
raus.
Wir bringen nicht nur Menschen zusammen, sondern wir produzieren was am Ende.
Genau, genau. Und das ist dann, haben wir auch schon gesagt, in erster Linie oder konzentriert sich natürlich eher auf Prozessinnovationen als auf Produktinnovationen. Und das ist dann auch wieder ein Argument, und jetzt sind wir wieder am Anfang deiner Frage, das ist dann auch wieder ein Argument zu zeigen, hier, guck mal, dieses Netzwerk funktioniert, da kommt richtig was raus, da haben wir was gelernt, was umgesetzt und deswegen müssen wir das strategisch priorisieren.
Ja, und dieses auch dieser Punkt, den du am Anfang genannt hast, ne, ich gehe in ein Netzwerk rein, investiere was und weiß nicht so richtig, was ich bei rauskomme. Da weiß man dann auch, da kommt Innovation raus im besten Fall. Ja.
Genau, dafür haben wir schöne Beispiele jetzt.
Ja, genau, Beispiel ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja nicht alle über 70 Netzwerke untersucht, sondern ihr habt 5 Netzwerke ausgewählt. Mhm. Könnt ihr mal kurz erklären, warum, oder Liadon, warum du die ausgewählt hast, genau diese 5?
Genau, also wir hatten einen Workshop auch wieder, Stichwort Piazza, auf der Piazza-Konferenz letztes Jahr gemeinsam mit dem Next-Netzwerk und hatten dann eine Liste zusammengetragen, tatsächlich gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmenden aus, genau, die waren auch selbst Experten in verschiedenen Netzwerken drin, in und für die Verwaltung, genau, und haben dann daraus quasi aus dieser Liste dann diese 5 Beispiele gezogen. Und also wie wir, ja, bestimmt werden wir das gleich besprechen. Also man merkt, die haben sehr unterschiedliche Themenschwerpunkte, auch sehr unterschiedliche Formate, Herangehensweisen, auch so Ansätze. Und das war auch ein Kriterium für uns, dass wir auf jeden Fall den Kontrast haben, so möglichst viele, also quasi ja verschiedene Good Practices dann einsammeln können. Und von, also natürlich das Hauptkriterium war, dass die Netzwerke für uns von außen mindestens so als Innovationsnetzwerke eingestuft werden konnten, dass die irgendwie was Innovatives machen, also dass die zum Beispiel genau Innovationen als Ziel oder als Ergebnis erzielen, und genau auf dieser Basis haben wir dann die 5 ausgewählt.
Also es ist kein Best-of, sondern ihr habt einfach sehr auf Verschiedenheit eher geguckt, ne? Dass man
genau,
so,
ja, zum Beispiel auch kommunal, also Land, Bundesebene, also dass die sehr unterschiedlich agieren.
Ja. Könntest du einmal alle 5 nennen? Also wir werden nicht alle 5 vertiefen können, aber einfach damit wir es mal gehört haben.
Genau, ja, gerne. Also das Deutsche Vergabenetzwerk, die Kern-Community, der KGST Innovationscircle in Agilität in der Kommunalverwaltung, die Next Community Wissen Management und der KI-Campus der Polizei waren die 5 Netzwerke.
Okay. Und vielleicht, wenn wir uns jetzt mal diesen KI-Campus der Polizei rausgreifen, weil es klingt so sehr konkret, da bin ich natürlich gleich interessiert. Wie findet denn da zum Beispiel Innovation statt? Könnt ihr da mal so ein Beispiel nennen, wie das Netzwerk, also was da schon rausgekommen ist, sage ich jetzt mal.
Das Schöne an dem Beispiel ist, dass es ja auch schon, wie soll man sagen, ergebnis- und zielorientiert arbeitet, dieses Netzwerk. Also es hat zwar einen Teil, der sehr breit aufgestellt ist und zur Wissensvermittlung und sonst was dient, aber auch einen Teil, wo es um ganz konkrete Projekte geht. Und da ein Kollege von uns hat unter anderem an einem Projekt mitgearbeitet, wo es um Gewalterkennung im öffentlichen Raum geht. Und da, Stichwort Videoüberwachung, wo dann alle Alarmglocken bei einigen Menschen angehen. Also wie schafft man es, ein technisches System zu konstruieren, das Gewalt im öffentlichen Raum erkennt, ohne allzu tief in Persönlichkeitsrechte einzugreifen, also ohne den Raum komplett mit Kameras zu bewachen, was die Standardlösung gewesen wäre. Und dann in diesem Netzwerk sind dann halt ganz unterschiedliche Sichtweisen zusammengekommen, und dann haben auch sehr stark eine ethische Sichtweise auf diese Fragestellungen, ethisch aus einer Technikgestaltungsperspektive, und haben dann langsam aber sicher diese Lösung immer weiterentwickelt. Und das, was jetzt rausgekommen ist, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Radarüberwachung oder sowas. Technisch bin ich nicht so sehr drin. Aber auf jeden Fall eine Form der Überwachung, wo ich halt eben nicht diese Kameras brauche, sondern andere Instrumente einsetzen kann, wo ich halt nicht permanent alle beobachten muss, aber trotzdem noch diese Gewalterkennung durchführen kann. Und genau dieses Feintuning der Technologie, das ist in diesem Netzwerk passiert. Mhm.
Und Liadon, einfach nochmal so zu den Praktikabilitäten, also dieses Netzwerk, KI-Netzwerk der Polizei, wer kommt denn da zusammen?
Das Netzwerk zielt in erster Linie oder ist ausgerichtet auf die 4 Bundespolizeien und dann die Polizeien der Länder. Mhm. Genau. Und es wird organisiert vom Programm P20 im Bundesinnenministerium. Ich glaube, gemeinsam auch mit dem Bundeskriminalamt und der CDIS.
Und was haben die richtig gemacht, um sozusagen zu diesem Ergebnis zu kommen? Also ihr guckt ja eben, wie du gesagt hast, nach Best Practices. Was wären da Best Practices, die man mitnehmen könnte aus diesem Netzwerk?
Also ich glaube, die Mike jetzt angesprochen hat, auf jeden Fall die Zusammenführung von Expertinnen aus verschiedenen Bereichen. Also jetzt gerade, wenn es um die ethische Technikgestaltung geht, dann mussten natürlich zwangsläufig außerhalb auch der Polizeien auch so Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenkommen. Ich glaube, dieser offene Ansatz ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt beim KI-Campus der Polizei. Auch die nutzen natürlich auch so unterschiedliche Formate, Präsenz und Online. Und genau, also ich glaube, die sind einfach besonders offen, aber die Zielgruppe ist klar und auch dieses Projekt war auch natürlich gut, also thematisch klar definiert, also nicht zu breit aufgestellt. Und genau, also auf jeden Fall diese Synergie mit der Wissenschaft ist was Besonderes, glaube ich, in diesem Kontext.
Yeah.
Ja, und noch ein Beispiel zum Beispiel, also weil es ja mehrmals genannt wurde in der Befragung, die wir unter den Teilnehmenden des Netzwerks durchgeführt haben, auch die haben zum Beispiel eine KI-Anwendungslandkarte auch erstellt, also wo quasi die bestehenden KI-Anwendungsfälle von den verschiedenen Polizeien in Deutschland dann zusammengetragen würden und quasi auf einer Landkarte visualisiert werden. Und das wäre auch noch so ein Produkt, das eigentlich ja auch als Innovation bezeichnet werden kann, weil es ja auch was Neues ist, was ja eine Übersicht gibt über bestehende Fälle.
Total, also wo einfach Wissen eingesammelt wurde von Menschen in dem Netzwerk und sichtbar gemacht wurde.
Genau,
sozusagen. Ja. Mhm. Genau, nochmal kurz zu der Methodik in dem White Paper. Du hast ja sowohl Teilnehmende befragt im Netzwerk als auch die Organisatoren, soweit es sie gibt, ne?
Genau.
Also das heißt, es gibt auch richtig so ein Erkenntnisse darüber, wie zufrieden sind die mit dem Netzwerk letztendlich, ne?
Genau. Das stimmt.
Ja. Sind die, also spiegelt sich das da auch wieder in diesem Fall mit dem KI-Netzwerk, also dass die auch das Gefühl haben, hey, ich habe da meine Zeit sinnvoll investiert?
Ja, auf jeden Fall. Das konnte man gut. Also wir haben natürlich auch jetzt im Paper kein Netzwerkvergleich gemacht, also wie zufrieden sind jetzt die Teilnehmenden der verschiedenen Netzwerke. Mhm. Aber trotzdem, doch, man hat es klar an allen Netzwerken tatsächlich gesehen, dass es einen klaren Mehrwert gibt für alle Teilnehmenden. Wirklich ein Großteil haben gesagt, ja, für mich, für meine Arbeit gibt es wirklich Mehrwert, also bei der Teilnahme. Und auch haben sie das Netzwerk, also ich glaube zwei Drittel haben die Netzwerke jeweils als innovativ betrachtet. Also auf jeden Fall ist es, ja.
Und war da auch das der Fall, was wir gerade besprochen haben, also dass die Leute auch in so einer aktiven Rolle sind, also dass sie das Gefühl haben, hey, ich kann dieses Netzwerk gestalten, ich kann Themen setzen. Mhm. Also war das da auch der Fall? Oder vielleicht auch in einem anderen Netzwerk stärker, was du untersucht hast?
Es ist, also du sprichst gerade tatsächlich auch eine Herausforderung an für die Netzwerkgestalt, also für die Netzwerkkoordinatorinnen, denke ich, weil ja, also zum Beispiel im KGST Innovationszirkel, er beschäftigt sich ja mit Agilität, also vielleicht vom Thema her ist es sowieso sehr gut an sich auch agil, natürlich und praktiziert viele auch agile Methoden, auch im Netzwerk. Aber trotzdem, also man hat wirklich gemerkt, dass die Netzwerkkoordinatorin hat sich von Anfang an als Mitglied des Netzwerks auch irgendwie diese Rolle dann klar definiert. Und
also nicht so hierarchisch, nicht ich bin genau. Oben und ihr seid das Netzwerk,
ja.
Sondern sie ist einfach ein Punkt in diesem Netzwerk.
Genau,
sozusagen.
Die ist ein Teil davon und das heißt auch, dass die nicht, also dass diese Erwartung, also Erwartungsmanagement ist wahrscheinlich so das wichtige Stichwort dazu, dass man am Anfang klarstellt, ja, ich werde nicht jetzt die ganzen Inhalte für euch dann bespielen, sondern ihr müsst auch selber mit Ideen reinkommen und ich werde dann halt auch teilweise natürlich so Inhalte mitbringen, aber nicht nur. Also das ist, glaube ich, auch bei der Koordination dann ein wichtiger Punkt.
Ja.
In dem Paper ist ja auch diese wunderbare Einteilung von chaotisch bis zu projektbezogen, glaube ich, geht die Skala.
Genau, es gibt so eine, wie so eine Netzwerkklassifizierung, ne? Von, ich habe mir Clan gemerkt zum Beispiel, ne? Da gibt es Namen für verschiedene Netzwerkorganisationen.
Genau, und je nachdem, wenn ich es jetzt, ist ein bisschen vereinfacht, wenn man es als einfache Skala betrachtet, aber wenn man von chaotisch bis zu projektorientiert ist natürlich auch die Notwendigkeit der Steuerung eine ganz andere. Also ich will das keinesfalls chaotisch bezeichnen, da ist es natürlich von der Struktur, vom Erwartungsmanagement schon ganz anders, dass die Leute sich einbringen.
Ja,
wollen,
genau.
Sollen.
Also es wären wie so zwei Pole, ne? Also dieses KI-Netzwerk der Polizei relativ klar strukturiert. Wir wollen hier das und das untersuchen und das andere ein bisschen freier, dieses KGST, agiles Arbeiten.
Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Ja,
ja.
Ja, es geht auch ein bisschen um, ich glaube, wir haben das auch vorhin gesagt, zentral oder dezentrale Steuerung und entsprechende Ergebnisse auch.
Ich versuche mir da gerade, weil das ist ja dieses kommunale Netzwerk, das sind ja einfach wirklich potenziell sehr, sehr viele Menschen, die daran teilnehmen könnten. Wie machen die denn da eine Auswahl?
Ja, also im Falle des HGST Innovation Circles, tatsächlich gab es so viel Interesse. Also die hatten das, glaube ich, auch selber nicht erwartet, weil es meistens nicht notwendig ist, so einen Antrag stellen zu müssen für die Teilnahme. Aber in diesem Fall müssten sie so einen kurzen Fragebogen ausfüllen und würden dann entsprechend ausgewählt. Also das hat auch natürlich sichergestellt, dass die Netzwerkteilnehmenden wirklich auch Fachexpertise mitbringen, nicht nur Interessierte sind, sondern wirklich auch selber im Thema drin sind und sich auskennen. Und andererseits hat es auch ein bisschen mehr Verbindlichkeit geschaffen, glaube ich. Also ist mein Eindruck, weil es gibt ja auch mehrere, also es ist tatsächlich auch zeitlich befristet, dieses Netzwerk, also nur auf 2 Jahre. Das heißt, die Treffen werden von Anfang an so mehr oder weniger definiert, so wann wir uns wo treffen, und dann müssen eben die Personen dabei sein. Und es gibt auch keine stille Teilhabeschaft, denn man kann nicht passiv dabei sein und manche Treffen verpassen, sondern man muss wirklich auch aktiv dabei sein.
Okay. Ja, das ist natürlich eine große Verbindlichkeit, aber ist wahrscheinlich auch gut, ne, dass man nicht so bei diesen vielen, vielen Möglichkeiten, die man hat, nicht so, oh, dann gehe ich doch lieber zu dem Netzwerk, sondern da sind die so ein bisschen.
Das stimmt. Ja. Vor allem, wenn man weiß, dass es nur für 2 Jahre ist, dann kann man sich, glaube ich, verpflichten und vielleicht nach 2 Jahren das nächste Netzwerk dann angucken. Also, ja.
Okay. Aber auch schade eigentlich, dass das so befristet ist. Waren da mehrere Netzwerke so befristet? Weil es braucht ja wirklich eigentlich lange, um sowas in Gang zu bringen und aufzubauen. Und eigentlich ist es ja nicht die Idee, dass man so ein Netz dann quasi wieder zerreißt nach so einer kurzen Zeit.
Naja, also im Falle der KGST Innovationszirkel, die sind alle auf 2 Jahre befristet, außer es gibt dann explizit Willen aus der Gruppe, dann weiterzumachen. Und da müsste es aber einen klaren Auftrag geben, warum, also, oder quasi eine klare Fragestellung, die man dann weiter bearbeiten muss oder so. Aber sonst, ja, ich finde es eigentlich, also als Lebenszyklus von Netzwerken, also am Ende, wenn sie sich auflösen, weil das Ziel erreicht ist oder weil die Befristung einfach vorbei ist, genau, dann macht es eventuell auch die Arbeit im Netzwerk ein bisschen gezielter, weil man weiß, ja, man kann nicht einfach immer reinschnuppern. Ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass es so mehrere Arten von Netzwerken gibt, und man kann natürlich, einige sind so wie Next zum Beispiel, sind ein bisschen niedrigschwelliger, man könnte auch jederzeit dabei sein und dann wieder nicht teilnehmen danach, also es gibt was für wirklich für alle.
Ja, okay, aber manchmal kann eben eine Befristung auch Sinn machen, würdest
ich
du sagen,
auch,
jetzt als Ergebnis eurer.
Gerade wenn das dann ein Netzwerk innerhalb eines, wenn man so will, ein größeres Netzwerk ist, also sowohl Next als auch KGST ganz besonders, sind ja nochmal große Organisationen oder große, bezeichnen wir so mal als Netzwerk, die auch dann unterschiedliche Innovationszirkel haben und Innovationsnetzwerke darunter haben. Und wenn man dann in so ein Unternetzwerk auflöst, dann sind die Leute ja nicht weg. Dann können sie halt.
Das
schon sagst, eigentlich muss man sich wieder neu einfangen, um ein neues Netzwerk aufzusetzen, sondern
man hat so
einen,
nicht Alumni, aber man hat so einen größeren Kontext, in dem die Leute dann immer noch rumschwimmen sozusagen,
genau.
Auch wenn sich jetzt das eine Netzwerk aufgelöst hat.
Genau.
Ja. Und okay. Tatsächlich, also damit zusammenhängend, eine wichtige Auswirkung von Netzwerken ist auch, also dieser weitere Netzwerkeffekt, quasi das Bilaterale und auch so informelle Kontakte daraus entstehen, dass man, also es heißt ja nicht unbedingt, dass das Netzwerk komplett weg ist, sondern dass das vielleicht informell sind, weitergelebt wird und vielleicht zwischen Personen, die sich noch sich unterstützen möchten.
Ja, aber ich versuche mir das gerade so ein bisschen noch auf teilnehmenden Seite vorzustellen, und bei diesen Kommunen, ne, es kann ja sein, das ist eine kleine Kommune und ich bin vielleicht der einzige Mensch in meiner Gemeinde, der gerne agil arbeiten möchte und alle anderen möchten das nicht, dann kann es ja auch total schön sein wahrscheinlich, ne, so ein Netzwerk zu haben und da Gleichgesinnte zu treffen.
Auf jeden Fall, ich glaube, umso spezialisierter spezialisierter das Thema ist, desto wichtiger ist es tatsächlich, also an Netzwerken teilzunehmen, weil wenn du diese Kontakte nicht innerhalb der Organisationen hast, dann brauchst du irgendwie schon Unterstützung von außen bekommen und einfach nur, um Ideen gegenseitig validieren zu lassen, ein bisschen Feedback zu bekommen, so Herausforderungen gemeinsam zu besprechen, dann werden Netzwerke umso wichtiger.
Ja.
Ich glaube, das ist auch einer der ersten Effekte, die sich dann auf der Habenseite widerspiegeln. Also das merkt man ja sofort, wenn man da in seiner eigenen Organisation ganz einsam und alleine ist und wenigstens mal mit jemandem reden will, damit man sich sicher sein kann, dass man da vernünftige Gedanken weiterentwickelt hat. Also das Feedback kriegt man ja sofort. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das also speziell in der Verwaltung, also vielleicht jetzt weniger in der Start-up-Szene, aber dass das was ist, was in der Verwaltung durchaus vorkommt, weil wir da einfach in diesen zwei Geschwindigkeiten ja ein Stück weit noch leben, ne?
Ja, auch teilweise ja ganz spezialisierte, ausdifferenzierte Zuständigkeiten. Also da in dem Paper steht ja auch, dass zum Beispiel Beschaffung nicht als das strategische Instrument wahrgenommen wird, was es eigentlich sei. Das heißt, dann ist man für diesen Beschaffungsteil zuständig. Alle anderen denken sich vielleicht, reine Formal.
Kann ja nicht so Kram. Schwer sein, das Druckerpapier immer wieder dann, zu bestellen.
Und solche Gedanken dazu kommen jetzt besonders schwierig, genau. Aber erstmal, das ist ja auch irgendwie lästig und so. Da muss man ja sehr viele Formalien erfüllen. Und ja, dann mit den spezifischen Problemen, die es da gibt, und da gibt es unendlich viele, sich an Gleichgesinnte und ähnlich Arbeitende mit denen austauschen zu können, ist natürlich total wichtig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ihr habt jetzt diese ganzen Befragungen gemacht, Liadon. Kann man denn sowas sagen wie, dieses Netzwerk ist erfolgreich, dieses ist es nicht? Also kann man das überhaupt irgendwo festmachen? Also gibt es wie so Erfolgskriterien?
Wir haben bewusst keine Erfolgskriterien gelegt, weil, wie gesagt, es ging nicht darum, sondern die Netzwerke ja als erfolgreich oder nicht erfolgreich zu bewerten oder sie miteinander zu messen zum Beispiel. Ziel des Papers war auch ein bisschen Klarheit zu stellen, quasi wenn ein Netzwerk so als genau Innovationsnetzwerk quasi eingestuft werden kann, dann was hat es denn für Arbeitsweisen und erfüllt es dann überhaupt diese, also was für Innovationen werden erzeugt, was sind dann die wichtigsten Effekte und so. Und das hat man dann gesehen, also zum Beispiel das Wissenstransfer, also laut der Befragung die wichtigste Innovationsform war, knapp ein Drittel haben das ausgewählt, also tatsächlich wirken dann alle Netzwerke, kann man glaube ich pauschal sagen, also die wir untersucht haben, als Ermöglicher der Innovation. Also die setzen Rahmenbedingungen dafür. Natürlich können die auch schwer selber dann verfolgen, dann wie die Innovationen wirklich umgesetzt werden in den verschiedenen Mitgliedorganisationen. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo es vielleicht noch Potenzial gäbe, in der Zukunft die Teilnehmenden noch stärker zu befragen und ein bisschen Feedback zu bekommen, was die Hürden sind dann bei der Übertragung der Innovationen oder der Ergebnisse aus dem Netzwerk. Aber ich glaube, trotzdem kann man sagen, dass alle Netzwerke, also wenn sie Ziele haben, also dass die diese erfüllen, und die Teilnehmenden sind offensichtlich sehr zufrieden damit. Also das ist schon der wichtigste Erfolg wahrscheinlich.
Und du hast am Ende des White Papers auch so, ich glaube, 5 Punkte sind es oder sowas, ne? So eine Art Takeaway, wo man sich dann, wenn man selber ein Netzwerk gründen will oder eins schon hat, so ein bisschen angucken kann, ah Mensch, da könnte ich mal drauf achten und das wäre gut.
Genau, also wir haben die Handlungsempfehlungen in 2 aufgeteilt. Einmal für Netzwerke, also jetzt auch für bestehende Netzwerke zum Beispiel oder auch für Teilnehmende an Netzwerken und andererseits für Verwaltungsorganisationen. Weil auf jeden Fall ja ein wichtiger, also die Rahmenbedingungen bei den Organisationen, also bei den Verwaltungen selber quasi, wo die Teilnehmenden herkommen, sind auch super wichtig für, also quasi dafür, und sind wirklich entscheidend dafür, ob und wie also Personen dann oder Verwaltungsbeschäftigte an Netzwerken teilnehmen können. Und knapp, ich glaube, 60% der Befragten haben gesagt, sie bekommen ausreichend Unterstützung von ihren Führungskräften teilzunehmen. Aber das, was ja natürlich auch super und erfreulich ist, aber andererseits heißt es trotzdem, dass 40% noch nicht ausreichend unterstützt werden und vielleicht nehmen sie trotzdem teil. Aber das heißt trotzdem, dass die Netzwerkarbeit nicht entsprechend priorisiert oder strategisch genutzt wird. Yeah. Also da gäbe es auch seitens der Verwaltungsorganisationen auf jeden Fall mehr Potenzial.
Ja, das ist total interessant, ne? Weil die eine Frage ist ja, habe ich eine gute Zeit im Netzwerk und nehme ich da was mit? Und die zweite Frage ist ja, kann ich das dann auch umsetzen da, wo ich herkomme sozusagen? Ne? Also diese Transmission ist ja ein bisschen die Frage.
Genau.
Die dann ja auch wieder sehr unterschiedlich schwierig ist.
Ja, genau.
Je nachdem, in welchem Bereich ich mich bewege.
Wie könnte man das denn verbessern?
Schweigen.
Ich habe dich Mike angeguckt.
Nein, die eine Seite ist sicherlich natürlich die strategische Priorisierung. Also wenn man aus der Behörde heraus sich das ganz gezielt anguckt und dann halt Handlungsbedarf im Bereich Beschaffung oder im Bereich Agilität sieht und dann ganz gezielt Leute aussucht, die sich dann in diesem Netzwerk engagieren können und dann die Ideen wieder mitbringen, sie anhört und dann halt auch über die Organisation dann wieder reinspielt. Also über die Leitung der Organisation im Zweifel wieder reinspielt. Das ist natürlich ein Punkt, der ganz wichtig ist. Aber je nach Art der Innovation ist es, dann stößt man dann ja wieder an andere Grenzen. Also bei so Wissensvermittlung ist relativ einfach, in Anführungszeichen. Und da kann ich ja dann Zusammenfassungen schreiben lassen, vielleicht intern dann nochmal die wesentlichen Ergebnisse präsentieren lassen oder was auch immer, das in die Organisation wieder reinzuspielen. Bei Prozessen wird es dann schon schwieriger, dann muss ich ja an meiner Arbeitsweise irgendwie was ändern, aber ist auch noch ganz gut vorstellbar, wenn es dann um Produktinnovationen geht, also wenn ich zum Beispiel diese Gewaltwahrnehmung im öffentlichen Raum, dann brauche ich die Technologie, dann muss ich das installieren, da habe ich dann viel, viel höhere Hürden dieser Umsetzung. Aber ich denke schon, der Schlüssel ist erstmal Priorisierung der Leitung, ganz gezielt das als Ressource zu nutzen.
Also im Idealfall, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, würde es dann vielleicht so laufen, dass ich habe eine Führungskraft, die Führungskraft weiß, welche Netzwerke es gibt, sagt mir, die ich Beschaffung mache, geh doch mal dahin, das könnte spannend sein, ich gebe dir einen Tag frei sozusagen. Und wenn die dann zurückkommt von dem Treffen, dann sagt sie, Mensch, spannend, erzähl mal, was ist da passiert? Aber es gibt ja auch den anderen Fall.
Das ist die Traumkonstellation.
Genau. Ja. Also der andere Fall wäre, Netzwerk ist mein Privatvergnügen, ich habe das irgendwo mal gehört, ich gehe da hin und treffe da vielleicht noch einen Kollegen, der 3 Türen weiter sitzt und wusste gar nicht, dass der auch in dem Netzwerk ist. Das gibt's auch, ne?
Genau, das hat man auch gesehen aus ein paar Netzwerken, genau. Dass es tatsächlich an interner Abstimmung manchmal mangelt, dass die Leute sich nicht absprechen, wer ist dann dabei aus der Organisation. Was auch vielleicht nicht schlecht ist, aber ich glaube, es wäre dann schon gut, dann ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen und vielleicht auch bei der Dokumentation der Ergebnisse dann eben tatsächlich das Wissen, also wie du jetzt quasi in diesem Beispiel erläutert hast, das Wissen dann, das aus dem, oder die Informationen, die aus dem Netzwerk kommen, dann mit den Kollegen zu teilen, im breitesten Sinne.
Also das heißt, ich würde sagen, unser Netzwerkfazit ist, es gibt vieles da draußen und man muss es gut nutzen.
Man kann es noch besser nutzen.
Man kann es noch besser nutzen, genau. Man kann es noch besser nutzen und es lohnt sich.
Es lohnt sich auf jeden Fall, ja.
Das war unser Beitrag zum Wissenstransfer in Sachen Innovationsnetzwerke. Das White Paper Innovationsnetzwerke in der öffentlichen Verwaltung finden Sie auf unserer Webseite öfit.de mit OE geschrieben. Ich danke meinen beiden Gästen, Liadon Sage, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum öffentliche IT und Mike Weber, stellvertretender Leiter des ÖFIT. Mein Name ist Franziska Walser, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.